NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
17. April 1838. Der Todestag der Schriftstellerin Johanna Schopenhauer.
Die eigentliche europäische Dame ist ein Wesen, welches gar nicht existieren sollte, sondern Hausfrauen sollte es geben und Mädchen, die es zu werden hoffen. Und daher nicht zur Arroganz, sondern zur Häuslichkeit und Unterwürfigkeit erzogen werden.
So der Philosoph Arthur Schopenhauer. Er formulierte, was die Mehrheit der Männer im 19. Jahrhundert dachte.
Weder für Musik noch Poesie noch bildende Künste haben sie wirklich und wahrhaftig Sinn und Empfänglichkeit, sondern bloße Äfferei aus Behuf ihrer Gefallsucht ist es, wenn sie solche affektieren und vorgeben.
Arthur Schopenhauer hätte es besser wissen können. Seine Mutter war eine kultivierte Frau. Sie war eine Bestsellerautorin. Sie malte. Sie wurde von keinem Geringerem als Johann Wolfgang von Goethe sehr geschätzt.
Ich würde sagen, die waren befreundet.
Ulrike Bergmann, Biografin von Johanna Schopenhauer.
Sie war eine faszinierende Persönlichkeit, hat viel geleistet, hat sich auch selbst behauptet.
Das allerdings hat man angesichts der Abwertung durch den berühmten Sohn lange aus dem Blick verloren. Dabei lag es auf der Hand.
Mein Salon, der wöchentlich zweimal sich bei mir versammelte, war eine Gesellschaft, wie sie so leicht sich nicht wieder zusammenfinden wird. Goethe, Wieland, Fürst Pückler, Grimm, Zelter, ein Namensregister, das sich um das Dreifache verlängern könnte.
Als Sohn Arthur in Philosophie promovierte, wurde er vom Dekan der Universität Jena mit den Worten vorgestellt:
Seine Mutter ist die auch als Schriftstellerin berühmte Frau Hofrätin Schopenhauer in Weimar.
1766 kommt Johanna in Danzig zur Welt, als Tochter eines Kaufmanns und Ratsherrn. Aufgabe der Mädchenerziehung ist damals die Vorbereitung auf die Ehe. Dazu gehört in der Handels- und Hafenstadt Danzig für fortschrittlich Denkende auch das Erlernen von Englisch. Als Johanna allerdings Malunterricht bekommen möchte, wird sie vom Vater verlacht für ihren
kindisch abgeschmackten Einfall.
In ihren Memoiren noch wird sie erzählen, wie demütigend diese Situation war. Schließlich hält einer der reichsten Männer Danzigs um ihre Hand an, was den Vater begeistert.
Danzig war nicht mehr der strahlende Handelsplatz, denn die Preußen rückten ran. Danzig wurde langsam und auch strategisch mit Zöllen erdrosselt, sodass sich da viele Handelshäuser nicht mehr so gut halten konnten, wie zum Beispiel der Vater von Johanna Schopenhauer.
Johannas Familie steht ein rasanter sozialer Abstieg bevor. Sie jedoch steigt in die vornehmsten Kreise auf. Der Preis allerdings ist hoch. Johanna ist 18, Ehemann Heinrich Floris Schopenhauer ist 37.
Er ist stolz, herrisch würde ich eher noch sagen. Er ist reizbar und zu Johannas Unglück verachtet er auch noch Frauen. Vor allen Dingen verfolgt er sie dann im Laufe der Ehe, auch wenn da überhaupt kein Anlass für bestand, also mit Misstrauen, mit Argwohn und war auch sehr, sehr eifersüchtig.
Johanna Schopenhauer ist sehr unglücklich in dieser Ehe. Sie vermisst Liebe und Zuneigung. In ihren sozialkritischen Romanen später tragen die Männer häufig die Züge von ihrem patriarchalischen Vater und ihrem herrischen Ehemann. Aber die Ehe mit dem reichen Kaufmann Heinrich Floris Schopenhauer hat auch ihre glanzvollen Seiten.
Erstens hat sie ihren Bildungshunger sättigen können. Also sie hat Reisen gemacht, zweimal nach England, dann durch halb Europa, auch dazwischen noch Badereisen. Dann hat ihr Heinrich Floris auch ermöglicht, ihre Malkenntnisse durch Unterricht weiter zu vervollkommnen. So hat sie zum Beispiel in Paris Malunterricht genommen. Sie hat auch viele Prominente kennengelernt.
Den Dichter Friedrich Gottlieb Klopstock zum Beispiel oder auch den Maler Johann Heinrich Tischbein, der mit Goethe durch Italien gereist ist. Aus dem streng behüteten Mädchen im fernen Danzig wird eine Dame von Welt. 1793, nachdem die Preußen Danzig annektiert haben, ziehen die Schopenhauers in die freie Hansestadt Hamburg. In der dortigen Oper werden die allerneuesten Stücke gegeben, Mozarts Zauberflöte zum Beispiel. Das Theater Hamburg ist das Beste Deutschlands und bringt Werke von Goethe, Lessing und Schiller. Die Schopenhauers geben in ihrem Haus Gesellschaften mit mehr als 100 Gästen. Und Johanna Schopenhauer lernt in Hamburg sogenannte Teegesellschaften kennen. Hier treffen auf Einladung einer Frau Künstler und Gelehrte zusammen, gefeierte oder auch skandalumwitterte Prominente. In Hamburg lernt Johanna Schopenhauer, dass der Salon ein anerkanntes Wirkungsfeld für eine künstlerisch orientierte Frau sein kann. Auf die Erziehung der beiden Kinder Arthur und Adele hat sie ohnehin nur begrenzt Einfluss. Das Sagen hat in allen Belangen der Ehemann und Vater. In der Verwandtschaft der Schopenhauers gibt es mehrere Personen mit Gemüts- und Geisteskrankheiten. Auch das Verhalten von Heinrich Floris wird immer auffälliger. Er wird zunehmend reizbarer. Im April 1805 stürzt Heinrich Floris Schopenhauer aus dem obersten Stockwerk seines stattlichen Hamburger Wohn- und Geschäftshauses. Johanna und der inzwischen 17-jährige Arthur glauben an Selbstmord. Johanna ist nun mit 38 Jahren Witwe. Viel hat sie nicht mehr vom Leben zu erwarten.
Die Lebenserwartung war damals auch noch nicht so hoch. Also sie musste schon damit rechnen, dass sie vielleicht mit 50 spätestens nicht mehr auf Erden weilt. Sie sollte dann nach den Vorstellungen der Zeit ihre Kinder weitererziehen, möglichst zu ihren Verwandten zurückziehen und sich da in deren Kreis begeben.
Doch genau das macht Johanna Schopenhauer nicht. Sie gestaltet ihr weiteres Leben, wie sie es will. Sie beschließt, in die Nähe des größten deutschen Dichters zu ziehen, nach Weimar, zu Johann Wolfgang von Goethe.
Weimar muss man sich ja auch als Provinznest vorstellen. Das war also teilweise sehr kleingeistig und sie kam von außen, galt als reiche Hamburgerin und sie gab sich ja auch weltläufig, was sie auch war.
Ende September 1806 trifft die politisch naive Johanna Schopenhauer mit ihrer Tochter in Weimar ein. 14 Tage vor der Schlacht bei Jena und Auerstedt, wo die preußischen Truppen eine schwere Niederlage gegen Napoleon erleiden. Weimar liegt mitten im Kriegsgebiet. Johanna berichtet nach der Schlacht ihrem Sohn in einem Brief:
Oh mein Arthur, die Erinnerung allein macht mich beben. Jetzt rasten die Kanonen, der Fußboden bebte, die Fenster klirrten. Wie nah war uns der Tod. Wir hörten keinen einzelnen Knall mehr, aber das durchdringende Pfeifen und Zischen und Knattern der Kugeln und Haubitzen, die über unser Haus flogen, ohne Schaden zu tun. Gottes Engel schwebte über uns.
Als die Lage sich beruhigt hat, hilft sie im Lazarett. Und da ihr Wohnhaus wunderbarerweise unbeschädigt ist, lädt sie zu sich ein. Stolz schreibt sie nach Hamburg an Arthur:
Meine Existenz wird hier angenehm werden. Man hat mich in 10 Tagen besser als sonst in 10 Jahren kennengelernt. Goethe sagte heute, ich wäre durch die Feuertaufe zur Weimaranerin geworden.
Johanna Schopenhauers Salon in Weimar wird zum glänzenden Treffpunkt aller, die dort wohnen oder die als Reisende dort Station machen. Regelmäßiger Salongast ist Johann Wolfgang von Goethe. Er vergisst Johanna Schopenhauer nie, wie sie auf seine Heirat mit Christiane Vulpius reagiert hat. Goethe hat 18 Jahre lang ohne Trauschein mit der Mutter seiner Kinder zusammengelebt. Nach der Schlacht von Jena und Auerstedt heiratet er sie. Zum großen Entsetzen der Weimarer Gesellschaft. Denn Christiane Vulpius ist nicht standesgemäß. Johanna Schopenhauer aber nimmt sie in ihren Salon auf, mit umwerfender Schlagfertigkeit.
Wenn Goethe ihr seinen Namen gibt, können wir ihr wohl eine Tasse Tee geben.
Johanna Schopenhauer ist glücklich in Weimar. In ihrem Haus werden Vorträge gehalten, Schriftsteller lesen aus ihren Werken und sie selbst beginnt Übersetzungen oder biografische Skizzen zu veröffentlichen.
Ich lebe jetzt ganz nach meines Herzens Wunsch.
Und es kommt noch besser. Während einer Badekur im Sommer 1810 lernt sie einen jungen Mann kennen. Georg Friedrich Müller von Gerstenberg.
Ich stelle ihn mir stattlich vor, eitel.
Johanna Schopenhauer ist inzwischen 44. Gerstenberg ist 12 Jahre jünger. Er kommt bei Frauen gut an und gefällt auch Johanna.
Er war ein Mann, der jetzt nicht argwöhnisch war, nicht eifersüchtig war, sie nicht kommandierte. Sie war auch wirtschaftlich unabhängig. Das hat der bestimmt sehr gut gefallen und ihm hat das vielleicht auch gut gefallen.
Auf jeden Fall ist er ein sehr moderner Mann.
Er hat sie auch ermuntert, weiter schriftstellerisch tätig zu sein, was ja auch für sie sehr wichtig war.
1813 erlebt Johanna Schopenhauer ihren Durchbruch als Schriftstellerin. In ihrem Buch Reise durch England und Schottland erzählt sie von den Eindrücken, die sie auf den beiden Reisen mit ihrem verstorbenen Ehemann Heinrich Florus gesammelt hat.
Vor allen Dingen auch die Industrialisierung hat sie auch groß beschrieben in dem Buch. Sie ist da in Gruben eingefahren, dieser Kinderarbeit, was sie auch sehr kritisiert hat.
Das Buch wird ein Bestseller. Und der Erfolg ermutigt Johanna Schopenhauer zu ihrem dreiteiligen Projekt Gabriele. Ein Roman über Männer- und Frauenrollen in der Goethezeit und das Scheitern daran. Goethe bekommt den Roman von Tochter Adele zugesteckt, als er verreist. Und er schreibt nach Weimar an seinen Sohn.
Versäume nicht, Schopenhauer sein freundliches Wort zu sagen. Ich habe Gabriele mit viel Vergnügen gelesen. Die Mama soll gelobt sein, dass sie das Buch geschrieben, die Tochter, dass sie es mitgegeben. Es ist gut, sehr gut.
Aber das Glück dieser Lebensjahre wird verdunkelt. Johanna und Arthur Schopenhauer brechen miteinander. Arthur Schopenhauer kann und will den Freund der Mutter, Gerstenberg, nicht akzeptieren. Der wohnt in Weimar sogar in Johannas Haus und ist ihr ständiger Begleiter. Die Beziehung zwischen Mutter und Sohn war immer schwierig. Jetzt zerbricht sie. An?
Zwei Willenspotenzen, die gleichermaßen stark waren, so würde ich das sagen. Also die Mutter wollte sich nicht länger meistern lassen von niemanden und schon gar nicht von ihrem Sohn Arthur. Und umgekehrt wollte der Arthur seine Mutter belehren, weil dadurch die Ehre seines Vaters litte und auch die seiner Schwester litte. Und nach den Gesetzen der damaligen Zeit wäre er auch im Recht gewesen, wenn er das unterbunden hätte. Und das wollte sie nicht hinnehmen.
Du selbst hast dich von mir losgerissen. Dein Misstrauen, dein Tadeln meines Lebens, der Wahl meiner Freunde, dein wegwerfendes Benehmen gegen mich. Deine Verachtung gegen mein Geschlecht, deine Habsucht, deine Launen, denen du ohne Achtung gegen mich in meiner Gegenwart freien Lauf ließest, dies und noch vieles mehr trennt uns.
Zu diesem seelischen Schmerz kommt der finanzielle Ruin.
Sie lebt auf großem Fuß. Sie hatte ihre Wirtschaft nicht unter Kontrolle, ihre Ausgaben.
Und so hat Johanna Schopenhauer ihr geerbtes Vermögen schon weitgehend verbraucht, als 1819 obendrein das Handelshaus Muhl & Co. bankrott geht. Dort hat Johanna das komplette Vermögen ihrer unmündigen Tochter Adele angelegt. Die Frauen sind von nun an fast mittellos. Die Schriftstellerin Johanna Schopenhauer arbeitet jetzt gegen die Armut an.
Das ist bewundernswürdig. Also obwohl sie so arm war, sie hat immer Haltung bewahrt. Sie hat auch ihre Sachen, ihre Arbeiten und alles, was sie so vorhatte, durchgezogen. Sie ist auch nicht verbittert. Sie hat alles aufrechterhalten.
Johanna Schopenhauer erleidet einen Schlaganfall und rappelt sich wieder auf. Gerstenberg heiratet eine andere Frau, doch sie bleibt seine engste Vertraute. Mit der unverheirateten Tochter Adele zieht sie in die Nähe von Bonn, fühlt sich dort nicht wohl. Aber sie genießt den Kontakt zu der rheinischen Saloniere Sibylle Mertens-Schaffhausen und zu Annette von Droste-Hülshoff. In der Nacht zum 17. April 1838 stirbt Johanna Schopenhauer, ohne dass sich ihr Wunsch nach Versöhnung mit dem Sohn erfüllt hat. Biografin Ulrike Bergmann hat ihr Buch nach dem Lebensmotto dieser starken Frau benannt.
Lebe und sei so glücklich, als du kannst.
Im Zeitzeichen erinnerte Claudia Behlemann an Johanna Schopenhauer, die am 17. April 1838 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.